Stunde heute. Dieser Sonntag ist ein besonderer Sonntag, ein besonderes Datum. Es beginnt wieder ein neues Schuljahr. Viele sind davon betroffen, Kinder, Eltern, Lehrer. Der ganze Jahresrhythmus, wir haben schon mal klargemacht, dieser Schuljahreswechsel, es stimmt ja etwa überein mit dem jüdischen Jahr, der ist eigentlich fast manchmal ein größerer Einschnitt als Silvester. Wir freuen uns und wir rechnen auch im neuen Schuljahr mit dem Handeln Gottes. Wir freuen uns besonders hier auf dem Gelände mit 10 jungen Leuten. Für sie beginnt heute ein neuer Lebensabschnitt. 10 junge Frauen haben sich entschieden, in diesem Herbst die Bibelschule Eidlingen zu beginnen. Einige von ihnen, zum Beispiel Anja aus Schweinfurt, sind schon da. Noch jemand? Oh ja, ja, herzlich willkommen. Einige von Ihnen sind schon angereist und wir heißen Sie sehr herzlich willkommen, sogar aus der Schweiz, gell? Und, oh nein, jetzt habe ich es vorbei. Aus der Schweiz kommt auch jemand und wir wünschen Ihnen von Anfang an Gottes reichen Segen und dass Sie von Anfang an seine Leitung und Hilfe erfahren. Einige, 5, fangen das dritte Bibelschuljahr an diesem Tag, also reisen heute an und beginnen morgen mit dem Schuljahr. Auch für Sie wird es ein spannendes Jahr. Und lassen Sie uns an dieser Stelle ein Lied zusammen singen. In diesem Lied ist auch ein Gebet für die Schulen insgesamt drin und ein Gebet auch für die Ausbreitung des Evangeliums. Nummer 329. Wir haben dieses Lied im Sommer mal gesungen mit ausgewählten Versen. Dann haben sich einige beschwert, sie hätten die und die Strophe doch gerne gesungen. Heute singen wir es mal in voller Länge. 329 mit allen 7 Strophen. An dieser Stelle möchte ich von einer Bibelschülerin erzählen. Wir haben vor dem Lied schon die Bibelschülerinnen begrüßt. Es war vor vielen Jahren ein außergewöhnliches Ereignis, als eines Tages eine Schülerin aus Südafrika in die Bibelschule kam. Andrea Nels ist ihr Name und ihr Vater hat die spannende Familiengeschichte in einem Buch festgehalten. Das heißt, auf den Spuren der Sehnsucht aus dem Gulag nach Kapstadt. Dieses Buch ist im Buchhandel schon vergriffen, aber vielleicht können Sie es noch antiquarisch finden und diese spannende Lebens- und Familiengeschichte nachlesen. Andrea hat also tapfer von Südafrika her nach Deutschland den Kulturschock überwunden und die Bibelschule durchlaufen, dann wieder zurück nach Südafrika und nach einigen Jahren kam sie wieder zurück, diesmal mit ihrem Mann Sidney Witboy. Beide hatten inzwischen ihr Studium abgeschlossen und parallel dazu Erfahrungen im Dienst für Jesus gewonnen. Und dann waren sie dabei und wussten, Jesus führt uns einen besonderen Weg. Sie wussten, wir sind von Gott berufen in den Dienst unter unerreichten Volksgruppen, konkret unter Muslimen in Asien. Einige Jahre später besuchten sie uns wieder. Diesmal kamen sie aus Südthailand zusammen mit 3 entzückenden Töchtern. Gott hatte ihnen viel anvertraut und bei jedem dieser Besuche ließen sie uns Anteil nehmen an dem, was Gott in ihrem Leben getan hat und was er auch ihnen vor die Füße legt und was er mit ihnen zusammen und auch durch sie in Asien tut. Die beiden sind dadurch aufgefallen, dass sie nie aufgehört haben zu lernen, auch nie aufgehört haben, andere Sprachen zu lernen. Sie haben nie aufgehört, flexibel zu bleiben und fast jedes Mal, wenn sie in den letzten Jahren hier vorbeikamen, hatten sie eine neue Adresse. Wir haben jetzt gemerkt, es sind inzwischen 17 Umzüge in 32 Jahren. Und als sie das letzte Mal hier waren, war ihre Adresse mitten im Reich der Mitte, mitten in China, Und wir hörten durch sie viel von unerreichten Volksgruppen in China und Kasachstan. Wir wussten, hatten vorher gar nicht so im Bewusstsein, wie viele muslimische Volksgruppen es auch in China gibt. Wir haben ihren Dienst und viele von ihnen mit uns im Gebet begleitet und wir freuen uns, dass sie jetzt diesen Sommer wiedergekommen sind. Vor wenigen Wochen sind sie für einige Monate nach Frankfurt gezogen und wir staunen wieder und bewundern sie auch dafür, dass sie die vielen Wechsel so gut bewältigen. Andrea und Sydney haben beide deutsche Pässe, sprechen aber im Alltag meist andere Sprachen, meist Englisch, aber jetzt neuerdings auch Chinesisch. Andrea hat die schwere Chinesischprüfung enorm bestanden. Und wir nehmen es heute nicht selbstverständlich, dass Sydney Witboy diese Bibelstunde in deutscher Sprache hält. Vielen Dank für alle Vorbereitungen. Wir freuen uns darauf. Und wir freuen uns auch über diesen Anlass, wieder einander zu begegnen, von dem Dienst zu hören. Und ich möchte auch jetzt schon sagen, dass wir heute das, was nachher in den Opferbüchsen ist, auch wirklich für den Dienst von Witboys mitgeben wollen. Vor der Bibelarbeit von Sydney Witboy möchten wir das mit dem Lied beten, 385, Jesus, wir hören auf dich. Oh, 285, ja, 285.
Guten Tag. Oder ich sage mal Ni Hao, auf Chinesisch. Das freut uns sehr, hier zu sein mit Ihnen und wir sind seit Donnerstag schon in Aidlingen. Es freut uns immer sehr, hier auch mit den Schwestern Gemeinschaft zu haben. Und ja, wie Schwester Friederike das schon gesagt hat, meine Frau Andrea war hier in Aidlingen vor vielen Jahren. Und als wir uns kennengelernt haben, habe ich auch dann viel von Aidlingen gehört. Manche Geschichte schon vielmals. Aber als ich hier das erste Mal ankam, dann habe ich gemerkt, das alles gestimmt, was sie sagte. Ja, ich möchte sehr gern mit uns Matthäus Kapitel 14 lesen und die Verse 22 bis 33. Und ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung. Matthäus Kapitel 14. Und die Verse 22 bis 33. Nun drängte Jesus die Jünger, unverzüglich ins Boot zu steigen und ihm ans andere Ufer vorauszufahren. Er wollte inzwischen die Leute entlassen, damit sie nach Hause gehen konnten. Und als das geschehen war, stieg er auf einen Berg, um ungestört beten zu können. Spät am Abend war er immer noch dort, ganz allein. Das Boot befand sich schon weit draußen auf dem See und hatte schwer mit den Wellen zu kämpfen, weil ein starker Gegenwind aufgekommen war. Gegen Ende der Nacht kam Jesus zu den Jüngern. Er ging auf dem See. Und als sie ihn auf dem Wasser gehen sahen, wurden sie vor Angst gepackt. Es ist ein Gespenst, riefen sie und schrien vor Angst. Aber Jesus sprach sie sofort an. Erschreckt nicht, rief er, ich bin's. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Und da sagte Petrus, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Komm, sagte Jesus. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser auf Jesus zu. Doch als er merkte, wie heftig der Sturm war, fürchtete er sich. Er begann zu sinken. Herr, schrie er, rette mich! Und sofort streckte Jesus seine Hand aus und hielt ihn fest. Du Kleingläubiger, sagte er, warum hast du gezweifelt? Dann stiegen beide ins Boot. Und der Sturm legte sich und alle, die im Boot waren, warfen sich vor Jesus nieder und sagten, du bist wirklich Gottes Sohn. Wir wollen beten. Herr, wir danken dir für dein Wort. Rede du heute mit uns und gib uns offene und empfängliche Herzen. Wir wollen uns deine Botschaft nicht nur anhören, sondern wir wollen auch im Gehorsam und im Vertrauen handeln. Jesu, bitte gib uns die Kraft dazu. Amen. Wir begegnen viele und unterschiedliche und interessante Personen und Persönlichkeiten in der Bibel. Und Petrus war so einer, eine sehr interessante Persönlichkeit. Schnell zu reden, schnell zu handeln und nur danach vielleicht etwas nachzudenken. Zum Beispiel: Herr, ich bin bereit, mit dir sogar ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Aus Lukas 22. Und dann, was passierte? Er verleugnete Jesus dreimal. Aber wir merken, Petrus war ein Mensch genau wie wir. Er hatte seine Stärken, er hatte auch seine Schwächen. Aber was wir von Petrus sagen können ist, Petrus hat Jesus geliebt und er hat Jesus vertraut. Petrus hat Jesus geliebt und vertraut. Bis zu diesem Punkt hier in Matthäus Kapitel 14 hat Petrus schon viel mit Jesus erlebt. Zum Beispiel seine Berufung am See von Galiläa. Dann die sehr wichtige und bedeutungsvolle Bergpredigt hat er auch erlebt. Verschiedene Heilungen, wie zum Beispiel vom Aussätzigen, vom Diener des römischen Hauptmanns, von der zwei Besessenen und so weiter. Dann dazu kam auch die Stillung des Sturmes und die Speisung der 5000. Und sehr wichtig war dann die Aussendung der Jünger im Dienst. Es ist deswegen sehr wichtig, dieses Erlebnis hier von Petrus und den Jüngern in diesem Kontext zu betrachten. Sie waren schon einige Zeit mit Jesus. Sie sagten schon von ihm: Was ist das für ein Mann, dass im Wind und Meer gehorsam sind? Wenn wir dann den Text lesen, kommt die Frage zu uns: Was bringt die Nachfolge Jesu mit sich? Was bringt die Nachfolge Jesu mit sich? Und zuerst merken wir, Jesus nachzufolgen bringt Herausforderung. Petrus sagte: Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Und Jesus sagte: Komm. Für eine Weile ging es alles gut. Petrus stieg aus dem Boot, er ging auf dem Wasser auf Jesus zu. Und wir merken wieder, Petrus hatte die richtige Haltung. Er glaubte, dass Jesus die Macht hatte, ihm diesen Tat zu ermöglichen. Sehr wichtig, er versuchte nicht auf dem Wasser in eigener Kraft zu gehen, sondern er hat Jesus gebeten: Herr, befiehl mir, zu dir zu kommen. Und dann sagte Jesus: Komm. Andrea und ich, wir haben viel mit Jesus in Thailand erlebt. Wir waren dort für fast 23 Jahre. Wir haben auch viel hier mit den Herrn hier in Deutschland von 2006 bis 2010 auch erlebt. Andrea ist zwar deutschstämmig, und das ist auch, was ihr Pass dann sagt, und zurzeit mein Pass auch, aber Deutschland war auch für uns ziemlich fremd damals. Unsere Erfahrung ist, dass jedes Mal, sobald wir unsere sogenannte Comfort Zone, diese Wohlfühlszone dann erreichen, sagt Jesus zu uns: Komm, ich habe noch einen Weg für euch. Und das ist unsere Erfahrung. Aber immer wieder, und das möchte ich betonen, immer wieder, wenn wir zurückblicken, können wir sagen, schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihm trauert. Und deswegen sind wir nach China in 2011 ausgereist und das war eine Herausforderung, aber wir haben erfahren, dass er treu ist. Nicht nur wir. Wir haben es auch zum Beispiel mit chinesischen Mitarbeitern, chinesischen Geschwistern gemerkt. Wir haben Doro, eine junge chinesische Frau, begegnet. Sie ist circa 26 Jahre alt. Sie ist in Ostchina geboren, einzige Tochter eines Pastors. Wie Sie wissen, die meisten Chinesen haben nur ein Kind. Und sie ist in einer großen Gemeinde aufgewachsen. Diese ist eine Hausgemeinde, aber manchmal denken wir, Hausgemeinden sind klein und manche sind schon klein, 30 bis 40 Leute, aber manche Hausgemeinden können auch 1000 Leute haben. Und das ist dann nicht in einem Haus, sondern die treffen sich dann irgendwo. Und Doro konnte weiter in dieser Gemeinde arbeiten. Es gibt genügend zu tun. Aber sie hat eine Berufung von Gott bekommen. In den Westen Chinas unter Minoritäten, und zwar unter Muslimen zu arbeiten. Und keine einfache Aufgabe für ein alleinstehendes chinesisches Mädchen. Für uns als Ausländer, wenn etwas schief läuft, wenn es ein Problem dann mit der Regierung gibt, können wir dann unsere Visa verlieren. Und wenn es dann wirklich knapp wird, dann droht es uns dann zum Beispiel in 24 Stunden das Land zu verlassen. Aber für unsere einheimischen Geschwister, sie können dann auch eine Freiheitsstrafe bekommen. Und Doro nahm dann diese Herausforderung in Gehorsam an. Und ich muss mal sagen, ich finde auch ihre Eltern sehr vorbildlich. Sie haben ihre einzige Tochter in der Mission geschickt, auch wenn sie wissen, dass die Situation nicht ungefährlich ist. Für sie war das auch ein Schritt des Gehorsams. Und ich möchte Sie dann ermutigen, zurückzublicken. Was haben Sie schon mit Jesus erfahren? Sie haben gebetet, Gott hat ihre Gebete auch erhört, nicht immer vielleicht, was sie wollten, aber was sie brauchten. Welche Wunder haben sie erlebt? Und wir wissen schon, der größte Wunder unseres Lebens ist der Tag, als wir unserem Leben Jesus anvertraut haben und er kam in unserem Leben hinein. Vielleicht stehen Sie heute an einer Kreuzung und Sie wissen, dass der Herr Sie zu vielleicht einem neuen Dienst beruft. Es muss nicht unbedingt China sein. Es kann auch die Chinesen oder andere Ausländer hier in Deutschland sein. Ich merke schon, heutzutage kommt die Mission zu uns. Und wir können da zwei Haltungen haben. Entweder sagen wir, naja, so viele Ausländer, oder wir können sagen, hier kommt die Mission und wir können Leute erreichen. Vielleicht ist die Aufgabe im Ausland, vielleicht ist die Aufgabe hier in Deutschland. Vielleicht haben Sie einen neuer, aber anspruchsvoller Dienst in der Gemeinde. Vielleicht haben Sie eine schwierige oder spannende Situation in der Familie. Und dies ist auch eine Berufung. Was auch immer diese Berufung ist, sie ist eine Herausforderung. Und was sagen Sie dazu? Sagen wir mit Petrus, Herr, befiehl mir, zu dir zu kommen. Dieser ist ein Schritt des Gehorsams und auch des Vertrauens. Mit Nachfolge kommt dann auch Herausforderung. Zweitens merken wir, dass auch als Nachfolger Jesu erleben wir Angst. Zuerst war Petrus' Blick auf Jesus hingerichtet und er ging auf dem Wasser auf Jesus zu Und es erinnert an Hebräerbrief Kapitel 12 und Vers 2. Wir schauen hin auf Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Und das griechische Wort dafür, hinschauen oder aufsehen, bedeutet, von etwas wegzusehen, ganz bewusst auf etwas anderes zu sehen. Das ist eine bewusste Entscheidung, eine absichtliche Konzentration, das wir dann machen. Und Petrus hatte seinen Blick auf Jesus. Aber dann leider merkte er, oh, der Sturm ist ziemlich heftig. Guck mal die tobenden Wellen an. Und der Wind ist so stark. Und er verlor Jesus aus seinem Blick. Und er sah nur den starken Sturm und nicht den allmächtigen Herr. Nach China zu reisen für uns war auch wie auf dem Wasser zu gehen. Wir haben gemerkt, wir waren früher, wie schon gesagt, wir waren früher in Thailand, haben auch viel mit Ländern so wie Malaysia und Indonesien zu tun. Und dann gingen wir nach China. Da haben wir gemerkt, naja, das ist auch mal so, dass nicht alle asiatischen Länder gleich sind. Und ich rede jetzt nicht nur von oberflächlichen Sachen wie Essen oder Klima und so weiter, sondern mehr die Weltanschauung und auch die Denkweise der Menschen. Zum Beispiel in China. China hat enormes Wachstum in den letzten 30 plus Jahren erlebt. Wir alle wissen von den Olympischen Spielen in 2008 in Peking, nicht wahr? Aber was wir vielleicht nicht wissen ist, dass in 1978 hat Deng Xiaoping, den damaligen Präsident Chinas, zusammen mit seiner Regierung die Entscheidung getroffen, China wieder für die Welt zu eröffnen. Früher war das ein geschlossenes Land, nicht nur geistlich gesprochen, sondern auch wirtschaftlich, politisch gesprochen und so weiter. Und in 1978 haben sie das Land wieder geöffnet. Das hat ein bisschen gedauert und sie haben sehr hart gearbeitet. Und die Olympischen Spiele in 2008 war dann 30 Jahre später. Und dieser war ein krönender Moment für China. Sehr stolzer Moment für China. Es ist sehr bemerkenswert, wenn man da gewohnt hat, man merkt die Entwicklung in dieser Zeit. Aber, es kommt immer ein Aber dazu, dieses Wachstum kommt mit einem Preis. Und wir merken, wie die meisten Menschen so unter Stress sind. Die sind unter Druck die ganze Zeit. Und man hat schon diese Haltung oder Denkweise, wir müssen weiterarbeiten, wir müssen hart arbeiten, wir müssen erfolgreich sein. Materialismus ist da und es geht weiter und weiter und weiter und die erleben Stress pur. Wir merken auch, dass in China, dass es da zwei politische Brennpunkte gibt. Der erste ist ein Konflikt mit Tibet im Westen Chinas. Dann zweitens gibt es auch einen Konflikt mit den Uiguren im Nordwesten des Landes. Und vor einigen Jahren ist eine sehr blutige und auch brutale Auseinandersetzung zwischen den Han-Chinesen und den Uiguren stattgefunden. Und das war in Urumqi, die Hauptstadt der Xinjiang-Provinz. Die Polizei und Armee war auch da, haben dann eingegriffen und Hunderte von Menschen sind ums Leben gekommen. Und es gibt noch heute Stress darüber. Wir sind sehr dankbar, unsere Mitarbeiter vor Ort, die waren gespart, aber manche von ihnen waren auch sehr traumatisiert. Ich war vielmals in den letzten paar Jahren in Urumqi gewesen und auch andere Orte in Xinjiang-Provinz und man merkt, noch heute gibt es ständige Spannung Mehrmals fahren dann Panzerwagen durch die Stadt. Und die Polizei, die Soldaten sind überall präsent. Das ist ganz anders als im Ostchina. Deswegen sind viele Mitarbeiter auch unter Druck. Und in den letzten paar Jahren musste ich dann als Feldleiter angreifen. Zum Beispiel eine Familie musste ich dann von China einmal nach Singapur evakuieren. Der Mann war völlig ausgebrannt. Und er war nicht mehr in der Lage, vernünftige Entscheidungen zu treffen. Und ich musste dann auch mit dieser Familie mitreisen. Noch eine Frau, in fast die gleiche Zeit, musste dann auch ebenfalls zurück in ihre Heimat gehen. Sie ist einfach psychisch krank geworden. Und als wir im Juli China verlassen haben, das heißt Andrea und ich, fast meine letzte Aufgabe war, mit noch einer Familie zu arbeiten. Und sie waren auch am Ausbrennen. Und ich bin sehr dankbar, sie sind nicht zurück in der Heimat gegangen, sondern sie sind jetzt zurzeit in noch einem Land, auch in Ostasien, aber sie dienen den Herrn weiter dort. So viele Leute sind unter Stress und erleben auch Stress. Dann kämpfen unsere Mitarbeiter mit scheinbaren Fruchtlosigkeit und auch ein Gefühl von Erfolglosigkeit. Und die Anwesenheit des Islams scheint übergreifend zu sein. Ich hatte einen Videoclip und ich wollte das zeigen. Leider funktioniert es dann nicht mit unserem Computer, aber ein Bild sehen Sie schon. Ungefähr 10 Minuten zu Fuß von wo wir gewohnt haben. Und Sie sehen da ein Bild von ca. 30.000 Männern, die sich zum Gebet sammeln. Und wir haben auch davon gelesen, die Ernte ist groß und die Knechte, die Anzahl der Knechte sind so klein. Und das war auch so unser Gefühl. Es scheint so übergreifend zu sein und man hat so das Gefühl, dass was wir tun, nur ein Tropfen auf einen heißen Stein sei. Und dann auch hatte ich auch einen eigenen Konflikt. Als wir nach China in 2011 gingen, war unser Zweck da, Chinesisch zu lernen. Und die Erwartung war dann, ich werde 50% meine Zeit nehmen, dann Chinesisch zu lernen und auch dann 50% meiner Zeit mit Mitarbeitern mitzuarbeiten, sie zu helfen, sie zu schulen, sie zu trainieren in der Arbeit. Und für das erste Jahr lief alles sehr gut. Wir haben Chinesisch gelernt, wir waren an der Uni in China. Aber dann in 2012 ging unser Feldleiter zurück nach Hause mit seiner Familie. Das war ein Heimataufenthalt. Und aus Familiengründen und gesundheitlichen Gründen konnten sie dann nicht zurück nach China kommen. Und ich war dann gefragt, die Leitung zu übernehmen. Und das war für mich, das war nicht meine Erwartung. Und ich muss mal gestehen, in circa April, Mai letztes Jahr war das für mich eine Krise. Und ich habe wirklich den Herr gefragt, Herr, warum hast du mich nach China gebracht? Und seine Antwort war im 1. Kapitel 4. Und Vers 14, gerade um diese Zeit willen. Gerade um diese Zeit willen. Und der Herr hat mir gesagt, du hattest deine eigenen Erwartungen und du hattest deine eigenen Pläne, aber ich habe meine Pläne für dich. Folge du mir nach. Ich möchte jetzt nicht den falschen Eindruck geben, dass es immer um Probleme geht. Wir erleben vieles Positives. Aber es ist auch mal wichtig für Sie, die Realität zu schildern. Weil auch wir als Christen, und das ist genauso, ich bin sicher auch Ihre eigene Erfahrung, auch wir als Christen, auch wir als Missionare, wir erleben Angst. Und wir sind Menschen. Wir kennen Schmerz. Wir kennen die Konsequenzen der Sünde. Wir erleiden den Frust eines Lebens in dieser gefallenen Welt. Und wie gut, dass wir auch einen Herrn haben, der versteht, wie es uns geht und wie wir uns fühlen. Was finden Sie als erschreckend in Ihrem Leben oder in Ihren jetzigen Erfahrungen? Wofür haben Sie Angst? Vielleicht haben Sie auch Herausforderungen heute. Vielleicht haben Sie oder ein Nahestehender etwas Schlimmes erfahren. Vielleicht gibt es einen Konflikt in der Familie. Vielleicht sitzen Sie hier heute mit einem gebrochenen Herzen. Wir haben Angst. Und wie Petrus haben wir das Gefühl, dass wir sinken. Herausforderung und dann auch Angst. Aber dann merken wir, dass wenn wir Jesus nachfolgen, sind wir auch von ihm getragen. Petrus rief: Herr, Hilfe! Und er ist zur richtigen Quelle gegangen. Er ist zu Jesus gegangen. Und Jesus streckte die Hand aus und hielt Petrus fest. Wir merken, dass der Sturm, der starke Wind, die tobende Welle, die sind auch Realität. Aber Jesus ist auch da. Das ist auch Realität. Manchmal nimmt er den Sturm weg, so wie in Vers 32. Manchmal aber nicht. Manchmal nicht sofort. Aber was Realität für uns als Jesu Nachfolger ist, dass er immer anwesend ist, ob Sturm oder nicht. Früher in Vers 27 haben wir da gelesen, Jesus hat die Jünger schon gesagt: Erschreckt nicht, ich bin's, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Und dann sagte er auch: In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Vielleicht denken Sie heute: Aber ich merke einfach seine Gegenwart nicht. Ich merke es einfach nicht. Und ich möchte ein Gedicht mal lesen. Das Gedicht ist schon fast vor 80 Jahren geschrieben und vielleicht haben Sie dieses Gedicht schon gehört oder gelesen. Aber ich lese das doch weiter. Ein Gedicht von Mary Stevenson. Und sie schrieb: Eine Nacht hatte ich einen Traum. Ich ging am Meer entlang mit meinem Herrn. Vor dem dunklen Nachthimmel erstrahlten Streiflichten gleich Bilder aus meinem Leben. Und jedes Mal sah ich zwei Fußspuren im Sand, meine eigene und die meines Herrn. Als das letzte Bild an meinen Augen vorübergezogen war, blickte ich zurück. Ich erschrak, als ich entdeckte, dass an vielen Stellen meines Lebensweges nur eine Spur zu sehen war. Und das war gerade die schwersten Zeiten meines Lebens. Besorgt fragte ich den Herrn: Herr, als ich anfing, dir nachzufolgen, da hast du mir versprochen, auf allen Wegen bei mir zu sein. Aber jetzt entdecke ich, dass in den schwersten Zeiten meines Lebens nur eine Spur im Sand zu sehen ist. Warum hast du mich allein gelassen, als ich dich am meisten brauchte? Und da antwortete er: Mein liebes Kind, ich liebe dich und ich werde dich nie allein lassen. Erst recht nicht in Nöten und Schwierigkeiten. Dort, wo du nur eine Spur gesehen hast, da habe ich dich getragen. Wir sind von Jesus getragen. So was habe ich dann als Missionar gelernt? Die Arbeit ist nicht meine. Sogar mein Leben ist nicht mein eigener. Und das war eine sehr große Ermutigung zum Beispiel. Als wir China verlassen haben, so ein paar Wochen vorher, kam die Nachricht, dass eine junge muslimische Frau zum Glauben gekommen ist. Und das hat 3 Jahre gedauert. Man braucht einfach Geduld, wenn man mit Muslimen arbeitet. 3 Jahre. 3 Jahre treuer Begleitung, treuer Betreuung auch von Mitarbeitern. Und das war nicht ohne Kampf. Nicht ohne Kampf. Aber sie kam dann zum Glauben und wir sind Gott dafür sehr dankbar. Paulus schrieb: Doch der Herr hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Wir sind schwach, aber der Herr ist stark und wir können ihm da danken. Der letzte Punkt, merken wir, ist dann auch Anbetung. Die Jünger, sie warfen sich alle nieder vor Jesus und sie sagten: Du bist wirklich Gottes Sohn. Und ich muss mich manchmal fragen, wie viel Zeit nimmst du dich einfach zum Danken und zum Anbeten? Wenn Menschen dann merken, dass Gott in uns wirkt, kann es auch dazu leiten, dass sie dann Gott preisen und sie Gott loben und danken dafür. Jesus hat das gesagt: So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Matthäus Kapitel 5 und Vers 16. Und Petrus schrieb später auch: Ihr lebt unter Menschen, die Gott nicht kennen. Führt darum ein vorbildliches Leben. Sie mögen euch zwar verleumden und als Übeltäter hinstellen, doch wenn sie all das Gute sehen, das ihr tut, lassen sie sich vielleicht eines Besseren belehren und werden das dann zur Ehre Gottes auch anerkennen, wenn er am Tag des Gerichts Rechenschaft von ihnen fordert. 1. Petrus Kapitel 2 und Vers 12. Wenn wir dann auch als Nachfolger Jesus leben, können Leute dann auch sehen, dass Gott da ist. Ich bekam neulich eine E-Mail, vor ein paar Tagen, eine E-Mail von einem Mitarbeiter in Singapur. Und er schrieb: Wir haben muslimische Nachbarn. Und nach dem Ramadan luden sie uns ein für Abendessen. Und wir beten ständig, dass der Herr sie Träume von Jesus geben wird. Meine Frau Ruth hat sich schon mit der Nachbarin getroffen. Und diese Nachbarin erzählte Ruth viel von ihren Sorgen und Problemen. Und Ruth hat schon mit ihr gebetet. Jetzt nennen sie, das Ehepaar, jetzt nennen sie unsere Wohnung ein Haus des Gebets. Muslime nennen jetzt ihre Wohnung das Haus des Gebets. Und immer wieder, wenn Besucher kommen, fragen sie uns, ob alle unsere Besucher da zum Gebet kommen. Und das ist auch schon. Und dann schreibt er auch: Wir danken Gott, dass er am Wirken ist. Auch wenn wir denken, wir können nichts sagen oder was wir sagen nichts von Bedeutung ist, kann der Herr auch durch unser Leben dann wirken in anderen Menschen. So, die Nachfolge Jesu bringt mit sich Herausforderung. Manchmal erleben wir Angst, aber wir können getrost sein. Wir sind immer von unserem Herrn getragen, auch wenn wir nicht davon bewusst sind. Lassen wir ihn loben und ihm danken. Lassen wir auch beten, dass wir missionarisch leben dürfen, auch in Tagen der Schmerzen und Angst, sodass andere in Jesus in uns sehen und ihn anbeten werden. Wir wollen beten. Herr, wir wollen heute mit Petrus sagen, befiehl mir, zu dir zu kommen. Wir können nicht in eigener Kraft handeln, aber wir danken dir, dass du die Macht hast und dass du uns hilfst. Danke, dass wir viel mit dir erleben dürfen. Du bist immer für uns da und dein klares Wort zu uns heute ist, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Herr, wir beten insbesondere für diejenigen von uns, die heute durch das Feuer und das Wasser gehen. Herr, du kennst sie. Du weißt von den gebrochenen Herzen. Du weißt auch von unserer Hoffnungslosigkeit. Du weißt auch, dass wir manchmal das Gefühl haben, dass du weit entfernt bist. Du verstehst uns. Herr, lass uns deine Gegenwart spüren. Nimm uns bei der Hand und halte uns fest. Mach uns bereit, unsere Berufung mit Ausdauer mit dir auszuleben. Gib uns den Mut, deine Kraft und die Freude von dir dazu. Weise uns deinen Weg, Herr. Wir möchten in Treue zu dir unser Leben führen. Richte unsere Herzen auf eines aus, deinem Namen in Ehrfurcht zu begegnen. In Jesu Namen. Amen. Wir wollen dann zusammen singen, und zwar das Lied 308.
Für diese Ermutigung, mit Jesus in die neue Woche, ins neue Schuljahr zu gehen. Er ist immer anwesend, ob es stürmt oder nicht. Ganz herzlichen Dank. Und es war uns auch eine Hilfe wieder im Gebet, auch an diesem Dienst unter Asiaten. Wir haben inzwischen gelernt, unter Asiaten weltweit zu beten. Die China Inland Mission wurde vor 150 Jahren gegründet durch James Hudson Taylor und die Organisation heißt heute OMF, Overseas Missionary Fellowship, und sieht inzwischen Teams und hat Teams rund um den Erdball. Auch Afrika ist im Fokus. Und auch in Afrika sind Teams im Einsatz unter Asiaten. Wir laden Sie ein, auch zur nächsten Bibelstunde und auch in dieser Woche wieder am Mittwochabend, jetzt muss ich wieder nachfragen, um 8 Uhr nach meinem Informationsblatt, am Mittwochabend um 8 im Sonnenberg Mutterhaus, Sonnenbergstraße 23, zum Bibelstudium, zu dem sogenannten Mittwochskreis. Und dann laden wir Sie auch ein, vielleicht sind kurze Ferien mit Gottes Wort eine Hilfe, wieder klar zu sehen, wieder Jesus zu hören, wieder zum Anbeten zu kommen. Es gibt da draußen ein Prospekt, etwa in diesem Format. Ich habe gerade kein Original hier. Oh ja, Miren hat eins in der Hand. Da stehen wunderbare Ideen drin und Termine und Gelegenheiten, Ferien mit Gottes Wort zu machen im schönen Schwarzwald, Lovely Black Forest, im Haus Tannenhöhe in Villingen, Schwenningen, und im Haus Tannfried am schönen Titisee. Schauen Sie in diese Prospekte hinein, schauen Sie, welche Tage, welche Angebote für Sie geeignet wären oder für Freunde oder Verwandte, die gern Erholung suchen, Erholung mit Gottes Wort. Und noch einmal die Einladung, für das neue Schuljahr zu beten, für Lehrer und Schüler und Eltern. Auch unserer Schwesternschaft hat Gott viele offene Türen in den Schulen geschenkt und viele Schwestern und Absolventinnen dieser Bibelschule haben einen Auftrag an den Schulen im Land. Danke, wenn Sie für alle beten, die in Jesu Namen in die Schulen gehen, auch für die Schülerbibelkreise. Und danke nochmal Andrea und Sydney Wittboy fürs Kommen, fürs Vorbereiten, fürs Teilhaben lassen, für die Ermutigung und Gottes Segen für die nächsten Schritte. Und Gott befohlen, bis zum Wiedersehen.